23,000 people. And now in season 6, presented by 6B47. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 6 ist Florian Beckermann. Seit 2009 im Interessenverband für Anleger tätig, dort seit 2012 im Vorstand und seit 2020 mit der Führung des Verbands betraut. Lieber Florian, ich habe es geschafft, über diesen Zungenbrecher drüber zu kommen. Herzlich willkommen bei mir im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
IVA kennen wir alle, ja, aber du bist Deutscher. Das ist auch wunderbar, dass ein Deutscher, so wie der Stermann quasi, ebenso witzig bist mein deutscher Gast heute hier. Und ich freue mich auch, dass ich vorbereiten durfte, den Gast Florian Beckermann. Breaking Bad, genau, das hast du sicher schon oft gehört, weiß ich auch seit dem Vorgespräch und danke, dass ich das einspielen durfte auf jeden Fall. Lieber Florian, erzähl uns mal ein bisschen was über dich ganz kurz, wie bist du nach Österreich gekommen in den Kapitalmarkt, sind wir da schnell, wir bleiben bei aktuellen IVA-Themen. Vorstellung Florian und IVA bitte.
Ja, Christian, vielen Dank. Also ja. den Song kenne ich natürlich. In gewisser Weise ist das ja ein Lied für mich, ne?
Genau, ist also, ja für dich
geschrieben. Ja, ist ne? für mich gemacht. Ja. Spaß beiseite, ganz einfach und kurz erklärt, ich bin zum Studieren postgradual nach Wien gekommen und habe mich in die Stadt verliebt und meine Frau ist Österreicherin und ja, so einfach ist das. Man bleibt dann und fühlt sich auch sehr wohl. Offensichtlich tut das der Herr Stermann auch.
Also der Herr Stermann wohnt da ganz in der Nähe natürlich auch, ja, im 9. Bezirk hier.
Ja. Wir sind ja eine große Einwanderergruppe.
Ganz genau. Ja. Dann lass mich dein Grissemann sein und dir reden wir über eine IVA. Wir haben gesagt, wir reden heute über den IVA, weniger über dich. Das ist ganz perfekt für mich auch. Ja, aber kurz nur zu deinen Skills, zu deiner Ausbildung, ohne jetzt irgendwelche Stationen zu nennen.
Von der Uni her bin ich Volkswirt und Jurist.
Ja,
genau. Und habe auch eine Zeit lang unterrichtet und mich in diversen Sachen fortgebildet, also auch so postgraduale Studien gemacht. Und ja, das lebenslange Lernen, das gehört, glaube ich, heutzutage dazu. Also insofern, der Herr Magister in XY, das reicht meistens nicht mehr, man muss dann auch schon weitermachen. Ja, und ich habe mal bei einer Bank gearbeitet und auch mal als Unternehmensberater eine Zeit lang. Und jetzt führe ich den IVA.
Seit 2009 bist du dort tätig, das ist das Jahr nach Lehman. Hat das irgendeine Bewandtnis? War das, dass du dann gesagt hast, jetzt muss ich irgendwie VA-Verantwortung übernehmen, mit Verantwortung damals?
Das ist in Wirklichkeit fast so.
Ja.
Ich kannte den IVA, also den Dr. Rasinger, der das ja vorher gemacht hat, den kannte ich nicht, aber ich kannte den IVA als Verband.
Ja.
Und dann habe ich einfach eine Mail hingeschrieben, Lebenslauf angehängt und mit der Frage, ob sie Hilfe brauchen. Und 10 Minuten später klingelte das Telefon und es kam die Frage vom Dr. Rasinger, was machen Sie denn morgen?
Ja.
Und da wurde ich ins kalte Wasser geschmissen und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen und war total spannend und es war auch eine sehr spannende Zeit 2009, da hat es ordentlich gekracht, auch auf den entsprechenden Hauptversammlungen. Und ja, seitdem bin ich der Sache eigentlich verbunden geblieben.
Siehst du, fällt mir ein, im Jahr 2010 hat man der Willi Rasinger den IVA-David übergeben. Das hast damals sicher du vorgeschlagen, nämlich. Nein, Scherz beiseite, mein lieber Herr Stermann, gell?
Ja.
Ja. Ja. Na, das waren dann schon spannende Jahre 2009. Dann sind irgendwann die Zinsen verschwunden. Es hat große Cases für den IVA gegeben. Wir reden dann aber über die aktuellen Geschichten irgendwie. Du warst dann Vize seit wann? Seit 2012, glaube ich, gell?
Ja, 2012 bin ich dann in den Vorstand gegangen und wir haben ja noch andere Leute, die da mitarbeiten. Das ist ja nicht nur für den Herrn Beckermann oder für den Herrn Rasinger. Und ja, also seit 2012 im Vorstand und jetzt seit 2020 habe ich die Führung.
Ja, also der langjährige Mr. IVA, der Wilhelm Rasinger, ist verstorben und du führst das weiter und es gibt sehr, sehr viele Themen, es gibt viel zu sagen, dann steigen wir doch gleich einmal ein, such dir einen Punkt aus, der da aktuell ganz am Herzen liegt. Wir senden die Folge am 7.4. am Karfreitag, können durchaus ausholen, weil es keinen aktuellen Markt gibt heute. Also wir nehmen auf Ende März und senden an einem börsefreien Tag.
Am Karfreitag, ja, das ist ja auch immer börsentechnisch interessant, glaube ich, in der Vergangenheit immer gewesen, was so rund um Ostern passiert.
Ja.
Aber wir können ja nicht in die Glaskugel schauen, was in Zukunft passiert.
Können wir nicht, nein.
Aber, und vielleicht dann nehmen wir den Ball, nehme ich dann mal auf von dir, in sportlicher Art und Weise. Es gibt ja so ein paar Themen, wo wir als IVA seit langem für gekämpft haben. Und ein Evergreen unserer Forderung war die Abschaffung der kalten Progression. Mit Finanzminister Brunner haben wir das offensichtlich zu einem sehr großen Teil erreicht. Darüber freuen wir uns.
Da kann ich mich nur anschließen, ja.
Jeder Steuerzahler freut sich darüber.
Wie viele Steuerzahler kapieren es, was sie da eigentlich für einen Benefit bekommen haben, glaubst du?
Nachher werden es alle kapieren.
Okay, gut.
Also mehr am Konto.
Ja.
Ne? Das versteht dann schon jeder, glaube ich. Ein bisschen spezieller ist natürlich eine der Forderungen, die wir seit 2010 haben, und das ist die Wiedereinführung der KESS-befreienden Behaltefrist. Hinter diesem sehr technischen Begriff verbirgt sich nichts anderes, als dass ein Aktiensparer nach einer gewissen Zeit, wo er die Aktie hat, sie halt verkaufen kann, ohne Steuern bezahlen zu müssen. Und das ist ein Thema, wo wir seit Abschaffung dieser Befreiung für kämpfen, dass sie wieder kommt. Und wir sind ja nicht alleine. Also es gibt ja, wie man auch sieht, im Aktienforum und in der Industrie einige, die dafür sehr stark kämpfen, dass das wieder...
Auch unter den führenden Podcastern. So wie dein Grissemann, ja, genau.
Ja.
Ja. Ich erwähne das 10-mal in 5 Folgen. Ja, das ist dann schon ein Anliegen.
Ja, mit diesem Instrument kann man schon eine ganze Menge tun auch und auch lenken. Und also daher sind wir schwer dafür, aus der Natur der Sache heraus. Ne?
Klar.
So, und wir wissen, dass da Dinge in Bewegung sind. Brunner hatte das ja auch schon mal gesagt, dass er sich das anschaut. Er ist auch einer der Finanzminister, die das verstehen. Das ist auch schon ein großer Gewinn.
Definitiv, ja. Also für mich der Beste seit langem, sage ich mal subjektiv, ja.
Ja, er ist auch ein sympathischer Typ. Also das muss man auch
dazu sagen. Und ein Tennisspieler, was man natürlich eine fachliche Nähe noch unterstreicht zu mir.
Da bist du wieder beim Sport,
genau.
Ja.
Genau, ja.
Nein, also er ist ein sympathischer Typ. Und er weiß, was er da tut. Und ich glaube, wenn wir das schaffen würden, hier eine Lösung für österreichische Sparer zu erreichen, dann wäre dem schon viel geholfen. Also jetzt zahlen wir 27,5% KESST. Das sind 2,5% mehr als im Schnitt in Europa, vor allem in Deutschland. Und wir haben eigentlich keine Incentivierung für Leute, die die Papiere lange halten. So. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich dafür Investitionen in österreichische Aktien, dass man da eine Lösung erarbeiten kann.
Ja. Da muss ich gleich einhaken, das habe ich immer wieder eingeworfen. Und dann hat man mir irgendwie zugespielt, dass das mit EU-Recht nicht so ganz leicht ist, dass man das irgendwie, du lachst, das sehen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht, aber ich bin jetzt gespannt auf deine Antwort. Ja.
Na, das ist schon richtig, dass das schwierig ist, jetzt ganz spezifische Aktien zu befreien. Aber man kann natürlich Sparern, die hier ansässig sind, spezielle Goodies auch gut schreiben.
Schön wär's. Das wird, also ich hoffe wirklich und ich bin auch guter Dinge. Jetzt, du bist sicher näher dran als ich da in diesen Kreisen, die das Regierungsprogramm dann vielleicht auch einmal umsetzen sollen. Ich denke mal an den genannten Finanzminister Magnus Brunner wird es nicht scheitern. Woran scheitert es deiner Meinung nach, dass man das in der Koalition einfach nicht rausbringen kann? Es gibt ja nicht so ein großes Steueraufkommen, das da verloren wird.
Ja, da kolportiert man ja relativ handliche Zahlen. Ja, das ist jetzt im unteren dreistelligen Millionenbetrag, würde die Wiedereinführung der KESS-befreienden Behaltefrist kosten. Woran es jetzt scheitert, das ist sicherlich eine Frage, wie strukturiert man das? Dir ist sicherlich auch bekannt, dass es ja diese Verfassungssperre gibt, dass man eben nicht unter diese Schwelle sinken kann. Da muss man drumherum kommen um diese Verfassungssperre in der Rechtstechnik und das verlangt auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Hirnschmalz. Plus, welche Lenkungseffekte möchte man eventuell damit erreichen? Möchte man eine wirkliche Altersversorgung damit incentivieren? Also wenn Leute das haben, um damit später im Alter etwas zu haben, die klassische dritte Säule. Oder möchte man eine national-ökologische Investmentstrategie fördern? Das sind halt so die Themen, die glaube ich, da auch mit hineinfließen im Moment in die Diskussion, die das ganze Thema komplex machen.
Und aber deswegen so viel Zeit zu verlieren und irgendwann gibt es vielleicht wieder eine neue Koalition und dann hat man den Punkt wieder einmal. Es ist ja schon zum wiederholten Male spannend knapp gewesen und nie passiert, ja.
Ja, wir als Kapitalmarktteilnehmer, das weißt du ja auch, wir sind es ja gewohnt, dass Themen von uns in Regierungsprogrammen auch gern unter gewissen Staubschichten vergammeln. Ja. Das soll jetzt hier nicht der Fall sein.
Wunderbar. Du hast noch weitere Themen mitgebracht, die durchaus sehr saisonal sind. Wie gesagt, wir sprechen jetzt knapp vor Ostern, senden um zu Ostern und Hauptversammlungssaison geht los.
Ja, die läuft schon.
Die läuft schon.
Wir haben natürlich klassischen Anfang gehabt mit der EVN am Anfang des Jahres.
Ja gut, die ist azyklisch mit
dem. Die ist azyklisch, aber sie ist so der Kickoff.
Ne? Na klar, immer.
Das war schon eine tolle Hauptversammlung, weil es ja auch eine der ersten größeren Versammlungen war, die jetzt nach der Zeit der virtuellen Hauptversammlung in Präsenz stattgefunden haben. Und es war eine recht große Beteiligung und es war eine lange Diskussion. Und ich glaube, das war ein großer Erfolg da bei der EVN. Wir werden, jetzt ist das noch vor unserer Sendung, aber dann auch die RBI-Hauptversammlung gesehen haben am 30.03. Auch eine spannende Sache, eine Hybride. Ja, eine Hybride, wobei, da kommen wir jetzt natürlich schon in das Thema rein, wie soll die Zukunft der Hauptversammlung aussehen? Da gibt es ja diverse Ideen, die da kursieren. Und wir haben uns ja auch schon für einige Positionen da stark gemacht. Wir haben im Grundsatz erst einmal das Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre im Fokus. Und das ist eine Preisfrage. Das heißt, es sollte schon abbildbar günstig sein. Zweitens, es muss rechtssicher sein. So, und da haben wir einen Vorschlag auch erarbeitet, der liegt auch am Tisch und die Szene weiß das schon, was wir uns da vorstellen können, wie die Hauptversammlung in Zukunft auszusehen hat. Und wir plädieren dafür, dass man also im Grundsatz den Aktionär persönlich entscheiden lässt, ob er jetzt kommt oder im Internet teilnimmt. So. Wenn einer es für nötig befindet zu kommen, weil er viele Fragen hat oder sich für die anderen Aktionäre interessiert, dann soll er physisch kommen.
Und soll die Möglichkeit auch dazu haben natürlich, weil sonst kann er nicht kommen. Ne?
Richtig. Und im kritischen Fall muss es sowieso eine Präsenzhauptversammlung sein. So. Und alles, was da digital dazukommt, das ist ein Add-on. Und das kann man ja auch nach einer Best Practice im Grundsatz am europäischen Markt sich anschauen, was da passiert und sukzessive in die HV-Szene übertragen. Ja? Diese Zwangsaussperrung, Zwangsdigitalisierung, wie wir es jetzt durch Covid in Klammern zu Recht und teilweise auch nicht zu Recht gesehen haben, das kann nicht der Weg sein. Ich glaube, da sind sich alle einig und daher sehen wir jetzt auch eine HV-Saison, die von der Präsenz geprägt ist. Also wir haben fast ausschließlich Präsenz-HVs.
Ich schaue mir fast nur das Tagesgeschäft an der Wiener Börse an und bin da ziemlich weit weg, was HVs betrifft. Ist der Druck auf die Unternehmen, Präsenz zu machen, schon relativ groß, oder? Insgesamt von der Aktionärsgesellschaft, sage ich mal, von der breiten Masse.
Na, es ist ja zunächst einmal in den letzten 2 Jahren sehr breit der Wunsch geäußert worden, wieder Präsenzhauptversammlungen zu machen. Dazu kommt die Diskussion, die gerade in Deutschland läuft. Ja. Und in Deutschland sehen wir ja große Fonds, Union Investment, Dicker und so weiter, die, ich will nicht sagen Sturm laufen, aber sowas Ähnliches, ist es schon gegen virtuelle Formate.
Ja.
So. Und das kann ich sehr gut verstehen, dass sich das die Gesellschaften hier in Österreich diese Diskussion nicht antun wollen. Das ist auch weise so. Also machen wir eine Präsenz. Und das ist ein gutes Format, das funktioniert. Da ist die Machtbalance hergestellt zwischen Aktionariat und Gesellschaft. Und das ist ein tradiertes System, was funktioniert.
Auf wie vielen HVs wird der IVA, wirst du persönlich dabei sein, circa?
Also wir haben in den letzten 2 Jahren eigentlich eine Beteiligung von über 90% gehabt. Mhm. Und ich mache so 30%.
Okay. Und gibt es irgendwelche Highlights, auf die du dich besonders freust? Ich möchte, braucht man gar nicht weiter spoilern. Also wir senden am 7.4., sollte nicht schon vorbei sein.
Ja. Na, ich glaube, Klassiker gibt's immer wieder. Ja. Ja. Ich denke, dass das die Szene weiß schon, welche HVs besonders, besonders toll sind. Die müssen nicht unbedingt immer nur bei den großen Unternehmen sein. Da gibt es auch kleinere Unternehmen, die immer wieder auch einen sehr familiären und sehr netten Charakter haben und wo die HV wirklich ein sozialer Höhepunkt des Jahres ist.
Was ein großes Thema ist am österreichischen Aktienmarkt, ist so immer wieder auch die Altersstruktur der investierenden Personen. So, was man so sieht, immer so Gewinnmesse und so sehr männlich, durchaus älter werdend und so weiter, aber es kommen auch Young Shareholders dazu. Und Young Shareholder ist ja auch eine namensgebende Aktivität, wo ihr euch sehr stark engagiert. Bitte da ein paar Worte dazu.
Ja, also wir haben eine Initiative gegründet, die heißt Young Shareholders Austria. Ja. Die kümmert sich eigentlich um niederschwelligen Zugang zum Kapitalmarkt, Financial Literacy, Kontakte knüpfen, ein bisschen Community machen. Im Grundsatz eigentlich nicht das, was unter Financial Literacy jetzt im Regierungsprogramm oder so etwas steht, sondern wir adressieren eher Leute, die schon bereits investiert sind und sich ein bisschen mehr untereinander austauschen möchten. So, diese Leute sind sehr interessiert am Kapitalmarkt, haben sehr großes Engagement und informieren sich meistens übers Internet. Mhm. Und der normale Zugang ist ja erstmal ein spielerischer Zugang. Ich glaube, das hatten wir alle am Anfang, dass wir mal geschaut haben. Nehmen wir mal 100 Euro und kaufen mal irgendein Papier und dann gucken wir mal, was passiert. Und so ähnlich ist, glaube ich, auch der Zugang jetzt in den letzten 2-3 Jahren gewesen. Viele Leute haben, vor allem junge Leute, sich am Mobiltelefon irgendeine App runtergeladen und haben mal angefangen, dort zu investieren. Wir haben ja auch einen unglaublichen Anstieg der Aktionärsquote in Österreich erlebt. Das ist, glaube ich, auch darauf zurückzuführen. Wir nennen das immer so ein bisschen Gamification, also ja, der spielerische Zugang zum Kapitalmarkt.
Und vieles kommt auch aus der Pandemie, wenn ich jetzt ins Wort falle kurz, weil der Live-Sport komplett weggefallen ist, sind Leute, die Sportwetten, ein bisschen in den Neobroker-Bereich gegangen. Ja, ist ja nichts Schlechtes. Ja.
So, ja, das ist der Zugang. Also ich möchte natürlich weg vom Glücksspiel. Ja, ja. Das Glücksspiel ist Zugang ab 18. Ja, ja, da gibt es ganz, ganz harte Regeln, wann man ins Casino darf. Aber an den Kapitalmarkt darf man schon ein bisschen früher und das Geld ist genauso schnell weg. Ja. Und da ist natürlich eine Riesengefahr. Und junge Leute denken, okay, es ist total cool, eine Tesla-Aktie zu haben. Mhm. Ja, das mag vielleicht auch eine Zeit lang so sein, aber Tesla ist in den USA notiert und sie stellen als Aktionär von Tesla dem Herrn Musk und Tesla Eigenkapital zur Verfügung, damit der was machen kann. Nicht den heimischen Unternehmen. Also es ist schon ein Interesse auch vom IVA zu sagen, hey, schaut doch erstmal, was bei euch vor der Tür ist. Vielleicht sind die genauso oder sogar noch attraktiver und vor allem rechtssicherer als die exotischen Zertifikate, die da überall angeboten werden oder eben auch eine Spekulation in Kryptowährungen oder in Tesla-Aktien. So, und das ist eben eine unserer Bestrebungen, dass wir sagen, ja, schaut euch mal die nationalen Unternehmen an. Das sind auch interessante Targets. Da kann man halt auch als junger Aktionär hinein investieren.
Mir kommen ja die österreichischen Unternehmen immer viel zu kurz vor in den ganzen aktuellen Diskussionen. Ich habe das auch anlässlich des Aktienbarometers der Vorstellung kritisiert, dass man da zwar abgefragt hat, wie viele Leute Aktien besitzen, 13%, jedes 7., 8. Österreicherin, Österreicher, aber nicht gefragt hat, wie viel der österreichische Besitz ist. Das hätte mich auch interessiert in diesem Zusammenhang und es wäre spannend gewesen, was da rauskommt. Sowas hat man in Deutschland nämlich abgefragt.
Ah, okay. Ja. Ich habe die Studien nicht gemacht, aber ich finde es sehr gut, dass sie durchgeführt worden ist. Definitiv, natürlich. Das Ergebnis ist super, ja, muss man ernsthaft zugeben. Und wir holen da auf in Österreich. Ja. Das ist wirklich toll. Und ich möchte auch diese jungen Leute, die da investiert haben, nicht verlieren. ja, dass die sagen, oh, das ist nur Zockerei und da habe ich so viel Geld verloren und der Musk ist sowieso ein schwieriger Typ und so weiter und so weiter. Ja, also ich möchte sie schon ermuntern, weiterzuschauen. Und das Weiterschauen geht mit Finanzbildung. Das Weiterschauen ist dann eigentlich im nächsten Schritt, sich mit einer technischen Analyse zu beschäftigen. Du kennst das, du bist ja auch alter Analyst und Banker.
Alter, genau.
Ja, ja, ja. Ja. Also irgendwo ja. Mal in deiner Vergangenheit warst du das.
Stimmt.
Und kannst dich natürlich mit Charts auseinandersetzen. Und dann ist so der erste Schritt, okay, wie laufen denn die Charts eigentlich? Wie attraktiv sind die Charts? Das ist nicht mehr nur der Coolness-Faktor entscheidend, sondern dann geht es auch darum, kann man damit vielleicht in kürzerer Zeit Geld verdienen. Und je weiter man sich natürlich dann mit der Analyse beschäftigt, dann ist irgendwann der Chart nicht mehr so wichtig. Und dann kommen wir zu den Fundamentals. Ja, und die Fundamental-Leute, das sind die, die wir auch auf den HVs sehen. Ja, die sich wirklich für den Vorstand interessieren, die sich interessieren für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, die sich dafür interessieren und auch erkennen, dass eine gute Governance mit guten Ergebnissen zusammenhängt. Dass ein guter ESG-Aufschlag eine positive Korrelation zum Kurs und zur Wertentwicklung des Unternehmens hat. Und all diese Dinge, die eher eine langfristige Perspektive sind, wo man à la Costolani die Aktie kauft und unterm Kopfkissen vergisst und erfolgreich Millionär wird, ohne es zu merken.
Ja.
Ja, und das sind die Fundamental-Leute. Und die jungen Leute dahin zu ermuntern und dann auch mal eine Hauptversammlung zu besuchen, ist so ein bisschen das Fernziel.
Siehst du, ich bin auch ein junger Mensch und habe in meinem Leben noch nie eine Hauptversammlung besucht.
Das darfst du mir jetzt nicht sagen. Das will ich jetzt gar nicht hören. Ich lade dich herzlich ein.
Das braucht viel zu viel Zeit irgendwie. Ich muss mich ums Tagesgeschäft kümmern, ohne jetzt herumzuzocken. Aber es ist einfach mein...
Bitte komm mal, ich lade dich herzlich ein. Du kannst... Ja.
Zu der Hauptversammlung vom IVA dann.
Vom IVA, das ist jetzt nicht so lustig, aber wir werden schon eine Hauptversammlung finden. Dann nehmen wir dich mit. Dann nimmst du vielleicht dein Mikro mit und dann kannst du ja mal ein paar Aktionäre befragen.
Da werden sich alle freuen natürlich. Ja.
Und du musst natürlich auch was zum Buffet sagen, weil die Naturaldividende ist dann auch extrem wichtig.
Genau. Nein, aber wichtig, dass wir die jungen Leute angesprochen haben. Ich mache mir da gar nicht so viel Sorgen. Ich habe da durchaus Kontakt und die gehen das Ganze entspannt an und ich sehe schon eine große Chance, dass man durchaus mit einem Gamification-Zugang beginnen kann und sich dann nach und nach bildet, weil es leibend ist. Und was ich im Vergleich zu früheren Generationen sehr positiv anmerken möchte, ist, dass das keine Generation ist, die dann sagt, boah, jetzt bin ich, das habe ich aber verloren und gehe sofort zu einem Konsumentenschützer, sondern die stecken das weg. Das gefällt mir und ist irgendwie eine Chance, der Herr Stermann schaut vis-à-vis ein bisschen kritisch und verfällt gerade.
Keiner lässt sich gerne abzocken. Also das kannst du mir nicht erzählen und auch diese vielleicht jetzt in der Gamification-Phase noch.
Wenn ich eine Fehlentscheidung selbst gefällt habe, es ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich habe die Bitcoin-Entwicklung falsch eingeschätzt oder ich falle einem Wirecard-Ding zum Opfer. Da ist ein Unterschied, meiner Meinung nach.
Ja, da ist ein Unterschied. Ja. Da ist ein Unterschied. Ja. Und bei Bitcoin ist im Moment, glaube ich, noch so das Gefühl, okay, habe ich selber verbockt, wenn ich da Geld verliere.
Genau.
Aber bei Wirecard ist das ja schon nicht mehr der Fall.
Ist das nicht mehr, und da kommen wir dann auch dazu, da habe ich dann noch zwei, drei Fragen zu aktuellen Themen. Aber der letzte Punkt noch zu den jungen Leuten. Auch wieder, wir sprechen am 24.03., senden am 7.04. und in der Zwischenzeit habt ihr eine Veranstaltung Young Shareholders in Linz gehabt, auch da ein paar Worte dazu.
Genau. Wir werden diese Veranstaltung in Linz gehabt haben, unter Sponsorship von der Oberbank.
Danke dafür.
Bitte.
Nicht an dich, an den Franz Gasselsberger, ja, der mit seinem Unternehmen in den Prime Market gehen
soll. Na klar, also wir danken der Oberbank dafür sehr herzlich und die ist da auch hands-on und schnell dabei. Und
sponsert auch den Marathon in Linz, auch ganz wichtig.
Der CEO ist ja ein großer Marathoni.
Ein Schneller.
Das ist ja auch eine lustige und schöne Sache eigentlich. Ne? Und wir machen immer wieder Veranstaltungen für die Young Shareholders Austria. Bitte einfach auf unsere Website gehen, Young Shareholders Austria.
Wir haben beides in den Shownotes auch verlinken.
Bitte. Ja. Und da gibt es immer wieder Veranstaltungen. Wir haben das ist jetzt die dritte oder vierte Veranstaltung. Und wir haben uns jetzt das erste Mal nach Linz getraut, also außerhalb von Wien. Mhm.
Und es wird ein Erfolg gewesen sein.
Es wird Wahnsinn. Wahnsinn. Das es gibt danach übrigens immer was zu trinken.
Sehr gut.
Also das ist natürlich auch nochmal attraktiv.
Und ja. Du bist nicht dort, weil du nicht mehr jung bist oder was anderes?
Doch, ich werde natürlich versuchen, dahin zu kommen, ist doch völlig klar.
Aber es ist eine HVS-Konkurrenz auch, glaube ich, an dem Tag genau.
Genau, die angesprochene RBI ist am gleichen RBI. Tag.
Ja. Ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Okay, das wollte ich noch erwähnen, dass da auch sehr viel gemacht wird bei den Young Shareholders. Und jetzt kommen wir zu so Punkten wie Wirecard oder noch aktueller Credit Suisse und so weiter. Bitte auch da ein paar Worte, Florian.
Naja, also Wirecard ist ja jetzt erstmal kein österreichischer Fall. Ne? Aber es gibt schon eine ganze Reihe von Anlegern, die sich da auch über den IVA gemeldet haben und sich an Sammelklagen beteiligen. Und da schwebt ja jetzt Mitte Juni die Verjährung ins Haus. Mhm. Ja, und Verjährung in so Sammelklagen und Anlegerskandalen, das sage ich immer so plakativ, ja. Also wenn der Verjährungstag ist, das ist so der letzte Tag, an dem die in Anführungszeichen und Schutzvermutung Wirtschaftskriminellen feiern. Mhm. Ja, weil ja, bis dahin ist es eigentlich eine sehr, sehr einseitige Kommunikation. Und ab diesem Tag, da steht dann fest, wie viel denn eigentlich zurückzuzahlen ist und wer jetzt die angesprochenen Bitcoin-Aktionäre Bitcoin-Investoren, Entschuldigung, das sind ja keine Aktionäre, sich einfach den Mund abwischen und sagen, okay, Pech gehabt, war meine eigene Schuld. Mhm. Und das steht dann fest beim Verjährungstag. Und ab dann gewinnt eigentlich der Schwarm.
Ja. Ja. Spannend. Credit Suisse ganz aktuell auch.
Credit Suisse ist natürlich auch eine Bombe. Ja. Für den Schweizer Markt. Ja. Also unsere Nachbarn müssen sich das mit dem Plus in der Flagge jetzt auch mal überlegen. Ne?
Ist der von dir? Der ist nicht schlecht.
Nee, ja. Der ist nicht von mir.
Aber nicht schlecht.
Habe ich mir geliehen. Vielleicht bei Herrn Stermann oder
okay,
so.
Okay,
ja.
Genau.
Ja. Und nein, Spaß beiseite, der Aufschlag ist natürlich immens. Ja. Es ist aber jetzt nicht so, als hätte man sich in der Szene nicht ab und zu schon mal gewundert. Ne? Also du bist ja auch in der Szene drin und man hat sich immer gefragt, ein Skandal nach dem anderen, wie lang geht das noch? Ja. Und wenn man sich dann natürlich jetzt die Diskussion in der Schweiz anschaut, nicht nur über die Bonusdiskussion, sondern auch, was da alles schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, dann muss man auch fragen, welche internen Kontrollregeln hatten die, welche Unternehmensethik hatten die dort, ja? Haben die überhaupt Anstand? Da mache ich mal ein Fragezeichen dran.
Ja. Jetzt brechen wir das Ganze mal auf den österreichischen Privataktionär, auf die Aktionärin runter. Wir sind ja bei Lehman relativ gut davon gekommen, was das Schuldnerrisiko bei Zertifikaten und so weiter betrifft als Österreicher. Das war in Deutschland ganz anders. Da ist viel mehr verbrieft worden. Auch bei Credit Suisse ist jetzt nicht so wild, was die Zertifikate betrifft. Aber was glaubst du, kann das flächenbrandtechnisch aus für österreichische Privatanleger, wenn man jetzt nicht direkt in die Equity Geschichte dort investiert ist, bedeuten. Wir sehen ja, dass unsere Bankaktien mit runtergehen, jetzt aktuell.
Ja, ja. Deutsche Bank kracht heute ordentlich, ja. Habe ich gesehen. Also ich glaube erst einmal, dass das Exposure Richtung Credit Suisse grundsätzlich noch nicht so ganz klar ist. Ne?
Bin ich überzeugt.
Also wir haben jetzt in den letzten Tagen…
Da kommt schon noch was.
Ja. Im Grundsatz, seitdem… Es ging ja unglaublich schnell, das muss man ja auch sagen. Genau. Das war ja eine Woche… Eine Woche vorher waren die wahrscheinlich alle noch am Golfen oder am Skifahren und am nächsten Sonntag heißt es, es ist vorbei.
Ja.
Und so geht es natürlich auch deren Kunden und Counterparts, die entsprechend jetzt erstmal schauen müssen, was haben wir denn von denen allen. Und das wird sich sukzessive herausbilden und dann wird es irgendwann die kleine Nachricht unten links in der Zeitung geben, die und die Bank oder das und das Institut muss eine Abschreibung vornehmen in Höhe von XYZ.
Ja, das befürchte ich auch, dass, das haben wir vergessen. Ja, genau.
Das war ja noch was. Ne? Das war genau. In einer Gesellschaft in Singapur geparkt.
Ach so, das ist schon bei uns, ja, so ungefähr. Wir sind jetzt international und ich möchte auch noch kurz die internationale Vernetzung vom IVA ansprechen. Du hast halt auch Funktionen bei der World Federation of Investors Council oder Better Finance. Bitte ganz kurz nur zu den beiden Organisationen.
Ja, danke, dass du mir da die Möglichkeit gibst, was zu sagen. Da kann ich auch ein Announcement schon mal machen.
Ah, yes.
So eine Art Save the Date. Ja.
Achtung, meine lieben Hörer, Florian macht ein Announcement.
Ja, genau. Also, die Better Finance ist ja die Dachorganisation der österreichischen Anlegerschützer. Und die planen für den Oktober
nach Wien. Ich musste ins Wort. Der österreichischen
Anleger? Der europäischen, okay. Entschuldigung.
Ach, na, passt.
Du hast mich
siehst du so passig auf?
Ja, du bist ja ein Fuchs.
Ein Fuchs. Ich wollte dich mit dem Jingle reinlegen irgendwie. Ja, passt schon.
Ja, du hast trotzdem aufgepasst.
Ich habe aufgepasst, ja.
Super. Also die Dachorganisation der europäischen Anlegerschützer, die werden eine Konferenz in Wien abhalten und wir werden die ausrichten. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Es ist extrem viel Arbeit, macht aber auch richtig Spaß und das wird irgendwann im Oktober sein. Mhm. Und das ist unser Announcement. Also da sind wir auch stolz drauf, dass wir das jetzt mal hier hinziehen konnten nach einer langen Zeit. Und
ich glaube, 10 Jahre ist es her, dass ich mal im Ringturm sein durfte. Kann das sein?
Ja, das kann vor 10 Jahren das letzte Mal gewesen sein.
Ich glaube, 2013 Ringturm, wenn ich mich dunkel erinnere, war das...
Ja. Kann gut sein, dass das letzte Mal war. Mittlerweile ist es auch eine deutlich größere Veranstaltung geworden. Man muss dazu sagen, dass sich die Anlegerschützer sehr gut organisieren in Brüssel und sehr gut zusammenarbeiten, auch gut zusammenarbeiten mit der Kommission und ihre Interessen da auch gedroppt kriegen.
Mhm. Ja. World Federation of Investors Council.
Ja, das ist die da drüber liegende Weltorganisation eigentlich. Die ist ein bisschen anders strukturiert. Die hat jetzt keine politische Agenda, sondern ist eher Case Law driven. Also die kümmern sich zum Beispiel, auch ganz interessant, um größere weltweite Cases.
Ja.
Also Dieselgate zum Beispiel.
Okay. WFIC klingt auch gut.
Klingt super.
Und da bist du als österreichischer Vertreter entsandt, nämlich an, oder?
Genau.
Ja. Gut, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit und abschließend habe ich dieses Lied, das dich dein Leben lang begleitet, mit Baker Man natürlich auch noch ein bisschen weiter interpretiert. Das geht dann noch weiter im Text und ich spiele dann noch was an, was ich gestern auch noch getrellert habe.
You've got to cool down.
Und so weiter. Take it easy, cool down, take it easy. Ist das irgendwie etwas, was ein Anleger vielleicht als Motto nehmen könnte? Cool down, take it easy. Oder wie würdest du den Leuten, den Young Shareholders empfehlen, da in den Markt zu gehen?
Ja, cool, auf jeden Fall.
Na, also das, ich glaube, man braucht schon ein bisschen...
Ja, man braucht auch ein bisschen gesunden Menschenverstand und nicht alles glauben, was als erstes kommt. Aber trotzdem mutig sein. Ja, Mut wird vielleicht auch schon belohnt, ja. Und je früher man im Grundsatz auch anfängt, vernünftig zu investieren, mit einem gewissen Plan, vielleicht auch beraten von Finanzberatern, Banken und so weiter, desto wertvoller sind die Euros dann später, wenn es in Richtung Pension geht, wenn es die dann noch gibt.
Wenn es die dann noch gibt, was für ein Schlusswort. Und da stehen jetzt wirklich ganz, ganz viele Fragezeichen dahinter. Lieber Florian, es war eine Highlight-Folge für mich. Danke, dass wir da so weit ausholen durften auch und die aktuellen Themen vom IVA besprechen. An euch da draußen einen ruhigen Karfreitag mal ohne Börse und danke fürs Zuhören. Ich bin mir sicher, es war sehr, sehr viel für euch dabei auch. Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, ciao und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Tschüss und Baba. Why is it?